ZFM mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie per.
ZFM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo, willkommen bei ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios. Wir haben wieder viel dabei, also fangen wir gleich an. Los geht es mit einem Beitrag in unserer Sendereihe über Sozialabbau. Darin stellen wir die Frage, warum sind die Kassen überhaupt leer? Anschließend erfahrt ihr, wie ein Supermarktkonzern seine eigenen Gewinne steigert, indem er bei seinen Arbeitnehmerinnen spart, aber ihr hört auch, wie sich jetzt in Thüringen eine Initiative dagegen wehrt. Und im letzten Beitrag packen wir das heiße Eisen der Neulizenzierung der Freien Radios in Baden-Württemberg an und hinterfragen, wie es zu dem neuen Sendekonzept kommt, so wie es nächstes Jahr kommt.
Sagen Sie einfach, wenn es weh tut.
Schmerzgrenze. Interviews und Analysen zum Sozialabbau.
Arbeitsmarktreform, Steuerreform, Rentenreform, Reform der Krankenversicherung. Überall soll von Staats wegen reformiert werden. Warum eigentlich? Nur weil angeblich alle Kassen leer sind? Und was hat es mit diesen leeren Kassen auf sich? Radio Unerhört Marburg unterhält sich zu diesen Fragen mit Kai Eicker-Wolf vom DGB Hessen.
Überall in der Gesellschaft, in den Haushalten wird gespart. Mit dem Argument, dass die Haushaltskassen leer sind, Staatshaushalte, Rentenkassen und so weiter. Alles ist angeblich leer. Erste Frage, stimmt das überhaupt?
Ja, also ganz leer sind sie ja nicht. Ein bisschen Geld zum Ausgeben ist ja noch da. Oberflächlich gesehen stimmt es insofern, als dass die laufenden Ausgaben immer stärker finanziert werden müssen durch Kredite. Das hat zwei Ursachen. Also wenn ich jetzt die aktuelle Haushaltslage mir halt anschaue, also die Haushaltslage der letzten Jahre, das ist zum einen so, dass wir 2001 die ersten Maßnahmen der Eichelschen Steuerreform hatten, die natürlich dazu geführt haben, dass allgemein weniger Steuern in die öffentlichen Kassen fließen. Zum anderen haben wir seit 3 Jahren eine wirtschaftliche Stagnation, die natürlich auch dazu führt, dass die öffentlichen Haushalte weniger Geld über Steuern bekommen. Gleichzeitig müssen Sozialtransfers gezahlt werden, weil eben immer mehr Leute arbeitslos werden. Aber es ist nicht so, dass das quasi ein naturgegebener Zustand ist, den man nicht ändern könnte. Es wäre natürlich zum einen möglich, die Steuern zu erhöhen, und zwar da Steuern zu erhöhen, wo sie auch dem gesamtwirtschaftlichen Kreislauf keine Nachfrage entziehen oder wenig Nachfrage entziehen, zum Beispiel im Bereich der Gewinn- und Vermögensteuern. Also wenn man die Vermögensteuer wieder erheben würde, könnte man mit einem Prozentsatz von 1% und einem Freibetrag von 500.000 Euro insgesamt ungefähr 16 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen in die öffentlichen Kassen bringen. Das wären bei der Vermögensteuer konkret die Haushalte der Länder. Also die Vermögensteuer würde den Haushalten der Länder zufließen und Hessen würde da konkret 1,2 Milliarden Euro ungefähr von diesem Aufkommen von 16 Milliarden Euro, also diesem bundesweiten Aufkommen, würde da in die hessische Landeskasse fließen. Mhm. Also das ist mehr als dieses Sparprogramm, was der Koch im Moment auflegt.
Aha. Aber jetzt muss ja logischerweise das Argument kommen, dass wie doch alle immer behaupten, Lohnnebenkosten zu hoch sind, Deutschland ist ein schlechter Standort, also Steuern und Sozialabgaben müssen runter, damit wieder mehr Arbeitsplätze da sind.
Wenn man sich mal ansieht, wie sich die Löhne, also die Gesamtlohnkosten entwickelt haben und wie sich die Produktivität entwickelt hat, stellt man fest, dass beides zusammengefasst in den Lohnstückkosten, in den sogenannten, also quasi stillsteht seit einigen Jahren. Das heißt, wir haben hier, was die Lohnkosten angeht, kaum einen Anstieg jetzt der Kosten, die bei den Unternehmen anfallen, wobei bei den Lohnkosten eben diese sogenannten Lohnnebenkosten alle mit drinnen sind. Und wenn man sich das im internationalen Vergleich ansieht, da sieht man, dass Deutschland da wunderbar dasteht. Also sonst wäre das auch nicht erklärlich, dass hier seit 50 Jahren und eben auch in den letzten Jahren mehr an Waren exportiert wird als importiert wird. Also diese Wettbewerbsfähigkeit, die ist durchaus gegeben. Und diese Steuersenkungspolitik, die man ja im Prinzip bis in die 70er Jahre hinein verfolgen kann. Also wir haben rückverfolgen kann. Also wir haben 1977 noch über 28% Anteil der Gewinn- und Vermögenssteuern am Gesamtsteueraufkommen gehabt und das ist gesunken auf mittlerweile noch etwas über 13% Anteil der Gewinn- und Vermögenssteuer am gesamten Steueraufkommen, während die Lohnsteuer, also der Anteil der Steuern, die auf Löhne erhoben wird am gesamten Steueraufkommen, der ist im Prinzip seit Mitte der 70er Jahre kontinuierlich gestiegen. Faktisch hat es aber nichts gebracht. Also wir haben seit Mitte der 70er Jahre einen permanenten Anstieg oder fast permanenten Anstieg der Arbeitslosigkeit, zumindest im Trend. Und da sieht man, dass also dauernde Steuersenkungen eigentlich nicht viel bringen. Also
vielleicht geht es den deutschen Unternehmen ja so schlecht, dass sie kaum noch Gewinne machen und deswegen nichts mehr versteuern können.
Die machen natürlich dann weniger Gewinne, wenn ihr Kram, den sie produzieren oder potenziell produzieren könnten, nicht abgesetzt wird. Und wenn die öffentlichen Haushalte, die nun mal auch einen großen Posten bei der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ausmachen, wenn die quasi dauernd Steuerreformen machen, die ihnen weniger Geld einbringen, und dann halt irgendwie diese Mindereinnahmen dauernd dadurch auszugleichen versuchen, dass sie dann die Ausgaben auch noch runterfahren, dann ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, spart sich dann quasi kaputt. Ich habe dann natürlich konjunkturell den Effekt, dass diese Nachfrage ausfällt. Und das Umgekehrte sollte im Moment gemacht werden, aus meiner Sicht. Also die öffentliche Hand sollte gucken, dass sie zusätzliche Einnahmen bekommt und zwar von denjenigen bekommt, die viel Geld haben, weil diejenigen, die viel Geld haben, sparen auch viel. Also wer ein hohes Einkommen hat, spart aus seinem laufenden Einkommen wesentlich mehr als jemand, der ein kleines Einkommen hat. Wer ein hohes Vermögen hat, spart aus dem laufenden Einkommen auch mehr als jemand, der ein kleines Vermögen hat. Das ist statistisch so. Und wenn ich also jetzt diejenigen mit Steuern belaste, die relativ reich sind, also und ein hohes laufendes Einkommen haben, dann werden die ihren Konsum nicht nennenswert zurückfahren. Wenn der Staat dieses Geld aber dann, was er eben da erhoben hat, bei hohen Einkommensschichten und Hochvermögenden oder Höhervermögenden, wenn er das komplett verausgabt, tut er was für die Konjunktur. Dann werden Sachen, die Unternehmen produzieren, auch abgesetzt. Die machen dann natürlich auch entsprechend Gewinne. Und sie werden dann vor allen Dingen auch längerfristig veranlasst zu investieren.
Im Oktober 2002 ist in Thüringen eine Bürgerinitiative gegen Billiglohn und für Gleichbehandlung gegründet worden. Jetzt wurde die Aktionsform dieser BI, die Goldene Nase, und als Trostpreis ein verknotetes Telefon verliehen. An Unternehmen, die Ausbeutung der Arbeitnehmer stärker betreiben, als jede andere Kapitalist es tun würde. So drückt sich Angelo Lucifero aus, der als Vertreter der Bürgerinitiative im folgenden Interview mit Vera von Radio Dreieckland zu Wort kommt. Doch zunächst, wie ist diese Bürgerinitiative entstanden?
Die Mütter und Väter dieser Bürgerinitiative waren Menschen, die betroffen sind von einem miserablen Einkommen. Das waren Bewacherinnen, Friseurinnen und andere. Und das Ziel ist, mehr als das eine Gewerkschaft kann, auch Menschen, die nichts mit der Gewerkschaft zu tun haben wollen oder können, mit einzubeziehen in Aktivitäten, die Frage, ein Einkommen zum Auskommen, zum gesellschaftlichen Thema zu machen und als perspektivisches Ziel sowas wie ein Vergabegesetz und ein Anti-Billiglohngesetz durchzusetzen durch entsprechende öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Eine Aktionsform ist zum Beispiel die Vergabe der Goldenen Nase an Unternehmen, die genau daran reich werden, dass sie Menschen so miserabel ausbeuten. andererseits gesellschaftliche Aktivitäten, wie zum Beispiel die Demonstration am 1. November, möglichst stark zu unterstützen, damit auch der Widerstand gegen den Sozialabbau durch die Bundesregierung und Landesregierung abgebaut wird.
Ihr habt letzte Woche, Anfang Oktober, die Goldene Nase verliehen. Was ist die Goldene Nase?
Die Goldene Nase ist auch eine Idee, die aus der Bürgerinitiative entstanden ist, nämlich denen, die sich eine Goldene Nase erheischen, dadurch, dass sie die Rechte der Arbeitnehmerinnen missachten, also mit ihnen schlimmer umgehen, als jeder Normalkapitalist es macht, also Missachtung ihrer Rechte, und andererseits sie mit Wucherlohn abspeisen, nicht nach Tarif bezahlen oder selbst wenn es einen Tarif gibt, der Tarif so schlecht ist, dass die Menschen davon nicht leben können. Und zum Beispiel das erste Unternehmen, was diesen Preis gewonnen hat, ist die Firma Hebold, die etwa 1500 Beschäftigte hat, die nichts anderes machen müssen, als durch Billiglohnkonkurrenz, vor allem in Westländern, zu arbeiten für einen Lohn, der in der Regel die Hälfte ist von dem, was ein anderer bekommt, nur weil er eine andere Uniform hat und aus dem Westen kommt. Die Firma Schlecker hat sich im Oktober anstatt der Goldenen Nasen einen verhackten Telefon geschenkt bekommen, symbolisch, weil diese Firma zwar nach Tarif bezahlt, aber die Rechte der Menschen, sogar Sicherheitsansprüche, ja in einer Art missachtet, wo ich sage, das ist nicht die Kultur eines Normalkapitalisten, sondern jemand, der meint, er ist der Diktator von etwa 11.000 Beschäftigten. Mit dem Ziel, auch das ist vor allem mehr Menschen, aufmerksam zu machen auf das, was in dieser Gesellschaft abläuft, aber oft keine öffentliche Debatte ist, sondern da redet man über Durchschnitt, dann heißt es, Billiglohnsektor ist im Durchschnitt 25% unter dem Durchschnittslohn. Wenn das so wäre, dann wären zum Beispiel die Bewacher glücklich, dann hätten sie etwa eine Gehaltserhöhung um 50%. Also Durchschnittszahlen verschweigen die Wirklichkeit und das ist unser Ziel, mit solchen öffentlichen Aktionen Menschen, das heißt aber auch zum Beispiel die Medien, darauf aufmerksam zu machen, dass sie über Betroffene berichten und nicht immer nur Durchschnittszahlen agieren und dann zum Beispiel Herr Schröder da tatsächlich das durchsetzen kann, was er im Moment betreibt, weil er dann immer erzählt, naja, im Durchschnittseinkommen sind wir viel besser als andere europäische Länder. Stimmt, aber es gibt viele Menschen in Deutschland, die viel schlechter verdienen als zum Beispiel in Niederlanden oder Frankreich. In Frankreich gibt es ein Anti-Billiglohn-Gesetz, das heißt, dort muss ein Arbeitnehmer mindestens 1100 Euro bekommen für Normalarbeitszeit, mindestens. Und wenn das zum Beispiel in Deutschland gäbe, würde es bedeuten, dass viele Menschen herauskommen würden aus dem Armutslohn. Und das ist zum Beispiel bei Bewachern. Die müssen 260 Stunden arbeiten, damit sie überleben können, weil sie 4,32 Euro haben.
Die Firma Hebold hat also die Goldene Nase bekommen. Diese Sicherheitsfirma in Schwarzer in Thüringen ist dafür bekannt, nicht nach Tarif zu bezahlen. Die Angestellten arbeiten meist 13 Stunden pro Tag für 4,32 Euro brutto die Stunde, am Wochenende und feiertags meist sowieso und das Extrageld für Mehrarbeit entfällt. Weihnachts- und Urlaubsgeld entfällt ebenfalls. Trotz 270 Stunden im Jahr können viele nicht einmal ihren Zahnersatz bezahlen. Die Firma Schlecker hingegen bekam nur einen Trostpreis, ein zerhacktes Telefon. Nur ein Trostpreis, weil Angestellte wenigstens nach Tarif bezahlt werden.
Aber der Umgang mit den Menschen in diesem Betrieb, die ja sehr isoliert sind, nämlich meistens ein, zwei Verkäuferinnen in einem Laden, die können noch nicht mal telefonieren. Da gibt es einen Code und da können sie nur bestimmte Nummern telefonieren. Und das hat immer wieder dazu geführt, dass bei Überfällen die Verkäuferinnen nicht in der Lage waren, nach Hilfe zu rufen. Daran ist jemand 1998 sogar gestorben. Die hätte nicht sterben müssen, wenn man telefonieren können nach Hilfe. Und genau das wird aus Kostengründen, obwohl der Anton Schlecker zu den reichsten Deutschen gehört, wird ein besonderer Geiz und besondere Missachtung der Menschenrechte an den Tag gelegt. Mit wirklich einer Diktaturmentalität. Und deshalb haben wir mit den Betriebsräten zusammen diese Aktion in Gotha gemacht. Ein Sprecher der Jury hat das dargelegt, die Beweggründe. Und die Chefetage saß ja nebendran, die mussten sich das anhören. Und dann hat unter den wirklich begeisterten Applaus, und nicht organisiert, sondern weil sie begeistert waren, Applaus aller Anwesenden, habe ich ihnen dieses verhackte Telefon auf den Tisch gelegt. Und die Unternehmensleitung hat sich nach Vergabe enorm aufgeregt, hat versucht, die Kolleginnen lächerlich zu machen, weil die auf die Übergabe unter anderem mit einem Solidaritätslied reagiert haben, wo sie sich bedankt haben, haben richtig gesungen. Und das hat er denunziert als Karnevalveranstaltung.
Ihr habt jetzt die goldene Nase verliehen. Wie soll es weitergehen mit eurer Bürgerinitiative?
Also wir werden weiter einerseits die goldene Nasenaktion machen. Das heißt zum Beispiel kurz vor Weihnachten sollen weitere Unternehmen auserwählt werden, in Anführungszeichen. Und das natürlich immer begleitet mit Einbeziehung der Betroffenen in den jeweiligen Betrieb. Das ist ja der Hauptziel, denen das Rückgrat zu stärken, damit sie sich wehren. Und parallel dazu soll eben eine Kampagne laufen gegen Billiglohn und für ein Vergabegesetz, was denn insbesondere die öffentliche Hand dazu zwingt, nur Unternehmen den Auftrag zu geben, die auch wirklich nach Tarif bezahlen.
Die Initiative gegen Billiglohn unterstützt auch den Aufruf, zum 1. November nach Berlin zu kommen. Dort ist eine bundesweite Demonstration gegen Sozialkahlschlag geplant, gegen die Bundesregierung und den größten Teil der Opposition. Die BI weiß, dass das Rad des Sozialabbaus am 1.11. nicht mehr zurückzudrehen ist. Aber sie will den allgemeinen Widerstand stärken und den Menschen sagen, dass sie perspektivisch nicht falsch reagieren und dann deshalb etwa CDU wählen. Da es laut der Bürgerinitiative dann noch schlimmer wird. Außerdem soll mehr Druck von der Basis aufgebaut werden, damit die Regierung gezwungen wird, einiges zu korrigieren. Die Neulizenzierung der freien Radios in Baden-Württemberg neigt sich dem Abschluss, wenn es der Medienrat so will, wie die Landesanstalt für Kommunikation vorgegeben hat. Ihr hört nun ein Interview mit Michel, dem langjährigen geschäftsführenden Redakteur bei Radio Dreieckland, zur Kampagne 24 Stunden an 7 Tagen. Am 20.10. wird der Medienrat der Landesanstalt für Kommunikation entscheiden, ob die Frequenz für das Freie Radio Stuttgart und Querfunk in Karlsruhe gesplittet wird oder nicht.
Am 6.10. hat der Vorstand der Landesanstalt für Kommunikation beschlossen, dass Radio Dreieckland seine Frequenz 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche behalten darf. Super Sache. Nicht so gut gelaufen ist es in Stuttgart und Karlsruhe. Was ist da passiert?
In Stuttgart und Karlsruhe hat die Landesanstalt für Kommunikation bzw. deren Vorstand einen furchtbaren Zustand eigentlich einerseits zementiert in Karlsruhe und in Stuttgart erst neu geschaffen. In Karlsruhe ist es so, dass dort seit Jahr und Tag die Frequenz gespalten ist zwischen Querfunk, dem freien Radio, und einem sogenannten Lernradio. Das ist ein Institut in Bruchsal, das Leute ausbildet, dass sie moderieren können bei Kommerzfunkern. Und das hört sich dann natürlich grauenhaft an. Morgens zwischen 7 und 12 Uhr ist der Kommerzfunk. Dann kommt 5 Stunden lang Querfunk und dann kommt die Musikhochschule, die Musikjournalisten ausbildet. Also das ist alles nicht großartig erfreulich und dieser Zustand ist zementiert worden und es war überhaupt nicht notwendig, diesen Zustand zu zementieren, denn es ist gleichzeitig eine zusätzliche Frequenz hinzugekommen und die Lernradios, sprich dieses Bruchsaler und das Musikhochschulradio, hätten auf diese Bruchsaler Frequenz bequem ihr Lernradioprogramm ausstrahlen können. Aber das hat der Vorstand nicht gemacht, sondern hat auch dieses 24-Stunden-Frequenz denen zwar erteilt, gleichzeitig aber in Karlsruhe den Karlsruhern die Sendezeit reingedrückt von diesen Lernradios. Gut, das ist der eine Teil.
Okay, du sagtest eben, Karlsruhe wurde zementiert in Stuttgart, ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen Skandal dabei. Da wurde das überhaupt erst eingeführt, dieses Splitting.
Richtig. Also man muss dazu wissen, dass im Hintergrund bestimmte Kreise in der Landesanstalt für Kommunikation, das ist insbesondere aus der kommunikationswissenschaftlichen Abteilung der Verwaltung, aber auch im Vorstand, namentlich die SPD, nicht die SPD, sondern einer der SPD-Kräfte, das ist der Herr Bärstecher. Dieser Landesanstaltsvorstand besteht aus 5 Personen, 3 sind von der CDU, 2 sind von der SPD. Und dieser Herr Bärstecher hat die Verwaltung aufgefordert, die Hochschulen doch mal anzuschreiben und auf Trab zu bringen, dass die sich auf die nicht kommerziellen Frequenzen bewerben. Also eine klare etatistische Orientierung innerhalb der SPD führt dazu, dass dann jetzt das Hochschulradio, da hat sich dann eben die Hochschule für Design beworben und zusammen mit noch einer anderen Hochschule und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, und die sollen jetzt die Sendezeit zwischen 7 und 11 Uhr bekommen. Und damit kommt dann eine Situation, dass die Stuttgarter, die ja nach vielen Anlaufschwierigkeiten mit einer so gut wie nur im Talkessel empfangbaren Frequenz jetzt auch eine Frequenz haben, wo sie hörbar sind und auch ein bestimmtes Profil gegenüber ihren Hörerinnen und Hörern und auch natürlich ihren Nutzern haben, dass dieses Profil kaputt gemacht wird. Denn das ist auch klar, dieses Hochschulradio will öffentlich-rechtliche oder auch kommerzielle, also Studenten zu Radiomachern ausbilden. Und das heißt dann auch, da gibt es dann Programmübernahmen von Deutschlandradio und so weiter. Und dass dieses Format und diese Formatierung der Wellen, die ja in diesem Kommerzfunk wie auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vonstatten gehen, werden dort erst praktisch jetzt realisiert werden. Und das ist abstrus. Und das ist vor allen Dingen auch abstrus, das muss man auch noch dazu wissen, weil in dieser Stuttgarter Region es gleichzeitig hinreichend Frequenzen gibt. Das heißt, es sind gerade vor kurzem Frequenzen verschleudert worden, einerseits ans Klassikradio, das in Hamburg sitzt und so Klassik-Leitprogramm macht, und andererseits an ein sogenanntes Chartradio, das ist ein ehemaliger SWR-Mitarbeiter, der so die Charts erfasst, Musikcharts erfasst. Und dieses Chartradio will jetzt zusammen mit der Musikindustrie die Charts neu testen und Newcomer in den Charts befördert werden. Und gleichzeitig besteht noch eine andere Lizenz aus. Also es wären genügend Lizenzen oder Frequenzen vorhanden für so ein Projekt, wenn man ernstlich will, dass Lernradios an den Äther kommen, um diesen Rechnung zu tragen, aber nicht im Kaputtmachen von nicht kommerziellen freien Rundfunk.
Das andere zu diesem Hochschulradio Stuttgart, das hat ja explizit gesagt, dass es kein Bürgerradio sein will. Bürgerradio also ist offen für verschiedene Bevölkerungsgruppen, Schichten. Das ist ja kompletter Kontrast zu den Zulassungsbedingungen für nicht kommerzielle Lizenzen, wie eben die 99,2 in Stuttgart, die eben genau sagt, es muss weitgehend offen sein für verschiedene Gruppen Menschen.
Ja, dass sie selbst Programm machen können. Und in diesem Fall sind das bei der Hochschulradios oder Lernradios immer nur Leute, die in Ausbildung begriffen sind. Natürlich, das ist eine klare Selektion, ist ein klarer Widerspruch. Ich denke, diese gesamte Entscheidung des Vorstands oder auch die Vorbereitung durch die Verwaltung zeigt eigentlich eine ziemliche Inkompetenz. Es zeigt eine ziemliche Ignoranz gegenüber gesetzlichen Grundlagen und es zeigt eine ziemliche Arroganz der Macht in Bezug auf das, was man glaubt gestalten zu können und was man glaubt verhindern zu können. Und leider müssen jetzt, wenn nicht der Medienrat, das ist ja also jetzt der nächste Prozess, der ansteht, am 20.10. Tag der Medienrat, ein sogenannt gesellschaftlich plural besetztes Gremium, aber im Lande Baden-Württemberg mit CDU-FDP-Mehrheit, natürlich entsprechend dieser politischen Couleur ausgestattet. Dieser Medienrat hat jetzt also die Möglichkeit, diese eigentlich inkompetente und arrogante, von der Arroganz der Macht gekennzeichnete Entscheidung zu korrigieren und einen Gegenvorschlag zu machen. Und darauf konzentrieren sich jetzt auch gerade die freien Radios in Stuttgart und Freiburg, in Stuttgart und Karlsruhe drauf, hier auf dem Medienrat nochmal einzuwirken und da zu versuchen, einen Alternativvorschlag durchzusetzen, sprich die Kampagne 24/7, also was du angangs ja auch schon moderiert hattest. Wir haben 24 Stunden an 7 Wochentagen und das jetzt bis zum Jahre 2011, 31.12. Das ist so die Kampagne, die gerade machen und wo sie eigentlich versuchen, den Medienrat noch zu beeinflussen, die entsprechenden Leute, die da drin sitzen. Bestimmte Resonanz hat das auch schon. Der Vertreter der Grünen will diesen Vorschlag aufgreifen. Das ist eine Reaktion. Andere Reaktionen weiß man noch nicht so genau. Und das ist gut. Es ist ein bisschen auch so, man weiß es eben halt nicht. Das ist ein solche Gremien sind natürlich nach parteipolitischer Couleur durchsetzt. Und das war eine große Koalitionsentscheidung im Vorstand halt.
Welche medienpolitische Bedeutung hatten diese vorläufige Entscheidung eben des Vorstandes, Karlsruhe und Stuttgart zu splitten? Wie muss man das jetzt für die Situation der freien Radios in Baden-Württemberg insgesamt bewerten?
Also das ist auf jeden Fall eine sehr ungünstige Situation, dass gerade in, wenn man sich jetzt mal da von der Reihenfolge anguckt, dass ausgerechnet in einem Ort wie Stuttgart das wieder gesplittet wird, also praktisch immer weniger des Äthers, also praktisch für eine freie gesellschaftliche Kommunikation zur Verfügung steht, und in Karlsruhe genau das Gleiche, dass es dort bei diesem unbefriedigenden, absoluten unbefriedigenden Zustand bleibt. Das praktisch sogar, also im Prinzip ja mit der Bruchsaler Frequenz, 24 Stunden für diese Format kommerziellen Lernradios, sogar noch mehr vermüllt wird, sage ich jetzt mal so salopp.
Du hast es jetzt auch schon mehrfach erwähnt, dass es kommerzielle Radios sind. Diese Frequenz, um die es geht, ist aber eine eindeutige nicht kommerzielle Lizenz. Also eine Frequenz, auf der eigentlich nicht kommerzielles Radio laufen muss. Heißt es, dass Lernradios Werbung beinhalten oder was ist das Kommerzielle daran?
Nein, ich meine, wenn du ausbildest für bestimmte Formate und die bilden halt für Formate aus, für Formatradios. Und Formatradios werden ja geschaffen, um der werbetreibenden Industrie Zugang zum Publikum zu schaffen. Deshalb werden ja Formate im Hörfunk, Fernsehen und so weiter ausgebildet. Das ist ja der ganze Sinn der Medienökonomie, sofern sie nicht öffentlich-rechtlich ist. Aber die Öffentlich-Rechtlichen passen sich ja umgekehrt, müssen sich ja auch im Massengeschmack dann wiederum anpassen in gewisser Weise. Aber diese Ausbildung findet dort statt. Und egal, ob da jetzt Werbung läuft oder nicht, das heißt die Programmformatierung, das heißt, wie lang kann ein Beitrag sein? Wie muss er aufgepeppt sein, damit er bestimmtes Aufmerksamkeit hat? Das alles wird in dieser Ausbildung gelernt. Die Leute sollen ja später also praktisch ihre Jobs in diesen Radios bekommen. Und das wird dann eben über diese Wellen in den Äther gebracht. Und das ist vollkommen inkompatibel mit einer nicht kommerziellen, freien gesellschaftlichen Kommunikationsansatz, wie die freien Radios, Querfunk oder Freie Radio in Stuttgart oder wir vertreten.
Gut, aber das Ganze muss jetzt alles nicht so sein. Es gibt noch eine Möglichkeit, das zu verhindern, diese Entscheidung des Vorstandes. Am 20.10. muss der Medienrat dem Beschluss zustimmen. Und wie kann man jetzt als Hörer, Hörerin ja, die Karlsruher und Stuttgarter unterstützen?
Ja, ich denke, man sollte einfach an den Medienrat oder an diese Kräfte, die da im Medienrat sitzen, ob die jetzt Frauenorganisationen, also der Landesfrauenrat ist da drinne, Jugendorganisationen, also der Landesjugendrat ist da drinne, die sollte man eigentlich im Prinzip von allen Seiten im Lande oder auch überregional damit im Prinzip bestürmen, freundlich, höflich und so weiter, aber trotzdem bestimmt, dass es sinnvoll ist, 24 Stunden an 7 Tagen an die freien Radios zu geben und nicht dieses Splitting-Theater, das offenkundig fachlich inkompetent ist, das niemanden nützt, zu beenden und stattdessen also einen Alternativvorschlag zu unterbreiten gegen den Vorstandsentschluss und diese Frequenzen an Querfunk und an das Freie Radio Stuttgart zu schicken. Das wäre zum Beispiel im Rahmen, die Leute, die E-Mails haben, ganz einfach. Die E-Mail-Adresse ist info@lfk.de. Also das ist die allgemeine Mailadresse der LFK und dann muss man in Betreff, also Lizenzentscheidung mit der Bitte an Weiterleitung an die Medienratsmitglieder schreiben und in diesem Sinne vielleicht Mails schreiben. Und ansonsten wird wahrscheinlich dann später irgendwann mal, wenn mein skeptisches Urteil mich nicht trügt, es auch nötig sein, die Karlsruher und die Stuttgarter in ihren weiteren Bestrebungen, die werden wahrscheinlich dann klagen müssen. Wäre zwar bescheuert, aber weil es unnötig, unproduktive Aufwendungen sind, aber sie da drinnen dann zu unterstützen, da wird es dann auf finanzielle Fragen kommen. Jetzt geht's noch relativ einfach. Man kann einfach mal eine E-Mail schreiben an die Landesanstalt für Kommunikation, info@lfk.de. Aber das CC an RDL oder an Querfunk wäre gar nicht so schlecht.
Eben ja. Damit die auch mitkriegen, hey, da passiert was.
Die halbe Stunde ZIP FM von Radio Free FM aus Ulm ist damit vorüber. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und mit dem Wunsch, wieder einzuschalten, bitten wir euch auch einfach eine Mail an den Medienrat über info@lfk.de zu schicken, damit die freien Radios in vollem Umfang gehört werden können. Die Zeit ist knapp. Tschüss, macht's gut.